Herzlich willkommen zur 14. Episode des Allgäuer Geocaching-Podcasts. Hier spricht die Dotti und auf der anderen Seite sitzt wieder der Christian alias Oboman. Servus Christian.
Grüß dich Dotti, schön dich wieder zu hören.
Ja, es ist knackig kalt draußen zurzeit und bei uns liegt reichlich Schnee, aber das hält uns natürlich A, nicht davon ab, cachen zu gehen und B, auch nicht diesen Podcast hier aufzunehmen. Christian, wir haben letztes Mal einige Kommentare gekriegt und ich denke mal, dir geht's genauso wie mir. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Die Kommentare kamen unter anderem von der lieben Silke und von der Christina sowie vom Klauk und vom Alsterdrache. Wir möchten jetzt nicht ganz detailliert auf jeden Kommentar eingehen. Wir werden das dann noch persönlich schriftlich machen auf unserem Blog. Aber ich möchte doch etwas rausgreifen, was mich besonders angesprochen hat, und das war der Kommentar vom Alsterdrachen. Der ist nämlich nochmal darauf eingegangen, dass es nämlich keine Logfreigaben gibt. Das hatte ich ja im letzten Podcast erwähnt, dass ich mich freue, wenn eine Dose weg war und wenn wir ein DNF gelockt haben, wenn wir dann eine Logfreigabe bekommen. Er weist, wie gesagt, darauf hin, dass es das offiziell nicht gibt, was mir natürlich klar war. Und mir war in diesem Moment, als ich das ausgesprochen habe im letzten Podcast, auch absolut klar, dass ich damit genau den Nerv von Alsterdrache treffe. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, es gibt diese Regel natürlich nicht, aber ehrlich gesagt, es ist mir wurscht. Wenn also jemand bei uns ein DNF lockt und ist so ehrlich und sagt uns, hör zu, ich habe die Dose nicht gefunden, wenn sie nicht da ist, würde ich mich über eine Lockfreigabe freuen, dann ist das bei uns der Fall, dass die auch dann die Logfreigabe bekommen. Und wenn die Regel eben ist, dass jemand drinstehen muss in dem Logbuch, ja, scheiß was drauf, dann steht er dann auch drin. So frei nehme ich mir dann einfach die Regel und ich denke mal, das dürfte auch kein Problem sein. Wie gesagt, wir hatten das Thema ja letzte Woche. Es soll ja auch Spaß machen und da sollte man das nicht allzu eng sehen. Christian, du hattest auch noch was rausgegriffen.
Ja, also ich habe mich auch über die Kommentare sehr gefreut. Für mich ist es ja auch alles noch neu und dass da so Kommentare reinkommen, war wirklich fantastisch zu lesen. Vielen Dank, alle, die sich da bemüht haben. Ich habe sogar einen Kommentar in einem Log von einem meiner Caches gekriegt, der also in München einen Cache gelockt hat von mir und auch geschrieben hat, dass er uns gehört hat, der Grumbier, also herzliche Grüße auch dahin. Ich habe den Kommentar vom Klauk mal hier vorliegen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich greife mal hier raus und zitiere. Bin aber der Meinung, man sollte auch bei den Dosen einen DNF locken, die man eventuell nicht mehr machen will oder machen kann. Für den Owner ist es immer eine Info, wenn eine Dose nicht gefunden wird. Und wieso nicht einen DNF locken, wenn man zu blind war? Passiert halt im Cacherleben, selbst bei D1, Klammer eigene Erfahrung, Doppelsmiley. Ja, das gefällt mir, denn der Klauk ist jemand, der hat also bald 6000 Funde und findet sich aber eben auch nicht zu schade, auch bei einem D1, den man dann eben wirklich mal nicht sieht, dann auch da als Hinweis den DNF zu loggen. Schadet ja auch keinem, Punktabzug gibt es auch keinen, finde ich eine tolle Einstellung und hat mir gut gefallen. Ja, und nochmal vielen Dank für die anderen Kommentare, die also auch dabei waren, wirklich toll. Und ich schreibe jetzt dann auch noch die Antworten in diesen Blog rein. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass man das machen kann und da werde ich mich auch bemühen.
Ja, prima. Ich bin auch ganz bei Klauks Meinung dabei. Das sehe ich nämlich auch so. Und herzlichen Dank auch von meiner Seite für eure Meinung, die ihr da kundgetan habt. Wir haben diese Woche wieder zwei Themen mitgebracht, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das Thema Letterboxing recht ausführlich sein kann. Letterboxing ist eine Urform des Letterboxing-Hybrid und Geocaching, also Groundspeak, hat diese Geocaching-Art als kleine Hommage an diese Letterbox-Spielart damals ins Leben gerufen. Das ursprüngliche Letterboxing kommt aus England und wurde schon im 19. Jahrhundert erfunden, und zwar in Dartmoor. Und damals kam jemand auf die Idee, Leute loszuschicken mit Kompass und Karte und kleinen Hinweisen um sie dann zu einer Box zu führen, in der damals noch Visitenkarten lagen. Und das Spiel war dann so, dass man eine Visitenkarte reingelegt hat und, so viel ich verstanden habe, keine mehr rausgenommen hat. Man hat also eine Visitenkarte nur zurückgelassen. So, das aktuelle Spiel, Letterboxing Hybrid, hat sich ja auch im Laufe der letzten 10 Jahre, in denen ich zum Beispiel cache, schon einige Male gewandelt. Ich habe es zum Beispiel in Erinnerung, dass man früher Startkoordinaten hatte und das GPS dann eigentlich gar nicht mehr gebrauchen musste, sondern zurück, also ganz im Auto liegen lassen durfte. Wie es heute ist, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, da hast du dich ein bisschen besser vorbereitet als ich und kannst uns das jetzt mal ganz genau erklären.
Ja, ich suche Letterboxen auch schon seit einigen Jahren und habe eigentlich meistens schon festgestellt, dass die GPS-Koordinate nur am Anfang gebraucht wird und werde dann eigentlich durch den Clue, du hast ja gesagt, es kommt aus England, Clue ist sozusagen die Wegbeschreibung, werde dann von dort aus durch diverse Hinweise an die Dose geführt, sei es also mal ein Stadtplan in München, irgendwelche Vektorgrafiken, welche Straßen man abzugehen hat. Ich habe im Wald auch schon erlebt, dass dann einfach Pfeile an den Bäumen waren, die einen durch ein bisschen ein Labyrinth geführt haben. Die finale Koordinate finde ich eigentlich eher selten bei den Letterboxen, obwohl es eigentlich in den Guidelines drinsteht. Das verstehe ich dann auch nicht ganz. Wenn man die Finalkoordinate angibt, dann braucht man ja den Weg nicht beschreiben. Hast du das ähnlich auch schon mal erlebt? Was meinst du?
Ja, wie gesagt, ich blicke es mit der Regel jetzt auch nicht so ganz durch. Es steht ja auch drin, dass eine Letterbox-Hybrid erfordert die wesentliche Nutzung eines GPS-Geräts, zumindest für einen Teil der Suche. Hinweise im Letterbox-Stil können verwendet werden, aber wenn begleitend, dann eben durch genaue Koordinaten des Verstecks, die angegeben werden müssen. Ich hatte, wie gesagt, im Hinterkopf, dass wir das ganz am Anfang so gespielt haben, wir haben nur einmal eine Koordinate gekriegt und dann wurde uns gesagt, geh die Straße 100 Meter runter, an der Kreuzung halte dich rechts, du findest dann einen Baum und unter dem Baum findest du die Dose. So kannte ich es und habe aber leider keine Hinweise gefunden in alten Regelwerken, die noch im Archiv zu finden sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle an meinen Informanten, der mir da geholfen hat bei der Suche, diese Regeln wieder auszugraben. Da stand nämlich auch nichts davon drin. Jedes Mal stand in der Regel drin, man soll das GPS verwenden müssen und zwar ausgiebig. Das Problem ist jetzt, ich habe alte Letterboxing-Boxen rausgesucht, Hybrid-Letterboxen, die wir ganz am Anfang unserer Geocaching-Zeit rausgesucht haben. Und da gab es tatsächlich wirklich welche. Ich kann gerade mal eins auf den Bildschirm herrufen. Zum Beispiel habe ich hier die Letterbox B und S Letterbox. Die oben angegebenen Koordinaten beziehen sich auf den U-Bahnhof Ruhleben. Für die Suche dieses Caches braucht ihr kein GPS, höchstens einen Kompass. Ansonsten lässt sich der Cache allein anhand der Hinweise und Spoilerbilder finden. Also habe ich mich anscheinend in meiner Erinnerung doch nicht so geirrt, denn so war es wirklich damals üblich, eine Letterbox zu finden. Und das irritiert mich jetzt ein bisschen. Wie gesagt, ich verstehe die Regeln nicht so ganz, die es jetzt gibt. Und vielleicht kann uns da ja da draußen jemand helfen, vielleicht auch wieder der Alsterdrache, der ja immer so nett kommentiert, ob er uns helfen kann und sagen kann, was ist denn nun wirklich die Regel?
Also ich sehe es auch so und so habe ich es jetzt auch ein paar Mal gespielt, wie gesagt, mit GPS an den Anfang. Als Ersatz für früher, als es noch kein GPS gab, da hat man eben gesagt, geh zu dem und dem Maibaum, jetzt gehen wir halt an eine Koordinate. Von dort aus aber ohne GPS dann Hinweisen folgen der verschiedensten Art und die Dose finden. Der Owner muss aber im Listing eine versteckte Final-Koordinate angeben, damit natürlich der Reviewer weiß, wo die Dose liegt und ob es da ein Abstands- oder sonstiges Problem gibt. Es gibt auch noch neue Varianten, nämlich sogenannte Letterbox-Runden, die also durch viele Letterboxen einen Weg beschreiben. So was habe ich kürzlich gemacht in Hirschzell. Da gibt es also 8 Stationen. 6 davon sind oder 7 sogar sind Letterboxen, schön mit Stempel und allem drum und dran. sind alles ganz normale Tradis, also die einzelnen Letterboxen haben keinen speziellen Weg gehabt, sondern das Ganze war als Runde ausgelegt und am Ende hatte ich dann 7 Stempel und habe die dann in einen Bonus gelegt. Das gibt's wohl öfters. Tannheimer Tal ist auch, glaube ich, bekannt. Da werden ja auch Letterboxen zwischendrin gelegt.
Ja, vielleicht sollten wir da nochmal aufs Final an sich eingehen. Es ist natürlich so, dass in der Box ein Stempel ausliegen soll und ein Buch, in das man seinen eigenen Stempel drückt. Wenn man keinen Stempel hat, dann macht das nichts, denn der Cache muss auch lockbar sein, wenn man keinen eigenen Stempel hat. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist so eine aufgeweichte Regel wieder, die den Spaß doch ein bisschen einschränkt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals zum Beispiel einen Stempel selber aus einem Stück Kork geschnitzt haben. Das war dann ein einfaches D, wie unser Anfangsbuchstabe vom Team Dotti Groß. Und diesen Stempel haben wir auch heute noch und der kommt auf jeden Fall in das Stempelbuch rein. Ein Stempel in der Letterbox muss aber ein Stempel sein, damit man diesen dann in sein eigenes Buch eintragen kann und sammeln kann. Was ich in dem Zusammenhang ganz witzig fand, ich habe mal geguckt, ob es bei uns in der Nähe eine Letterbox gibt, und zwar eine althergebrachte, die unter anderem unter www.letterboxing-germany.info gelistet ist. Das ist eine Art Forum, also nicht so schön aufgemacht wie jetzt von Groundspeak die Seite. Und es gibt auch noch letterboxing.org. Dort findet man auch Letterboxen, die alten Letterboxen. Und ich habe jetzt einfach mal raufgeguckt und geschaut, ob bei uns in der Nähe was ist und habe doch tatsächlich da was gefunden. Nämlich bei den Buchenegger Wasserfällen in der Nähe von Steibis liegt eine Letterbox. Und dann habe ich mir natürlich mal angeschaut, wie viele Funde es da gibt. Kam dann auch gleich darauf, auf die Idee, doch mal bei Geocaching.com zu gucken und zu schauen, ob ein Cache in der Nähe liegt. Ja, da liegt seit 2007 ein Tradi. Und jetzt möchte ich ein kleines Spielchen mit dir machen, Christian. Was glaubst du denn, wie viele Geocaching-Funde gibt es dort, also von Groundspeak? Wie viele Open-Caching-Funde gibt es denn dort? Denn es liegt dort auch ein Open-Caching-Tradi. Und wie viele Letterbox-Funde?
Also jetzt absolute Zahlen kriege ich natürlich nicht hin. Du meinst wahrscheinlich, also so die Verhältnisse, natürlich tippe ich auf sehr, sehr viele Geocaching. Vielleicht ein Drittel noch Letterboxing und ganz, ganz wenig Open-Caching, also vielleicht 10%.
Also du glaubst, dass es weniger Open-Caching-Funde sind als Letterboxen, also diese Letterbox, die Original-Letterbox?
Hätte ich jetzt vermutet, ja.
Okay, also ich kann ja schon mal so viel verraten, von Groundspeak wurden 49 Funde seit 2007 eingetragen. Bei Open-Caching waren es 22 Funde und die Original-Letterbox, die dort seit 2008 liegt, hatte 11 Funde.
Okay, also dann doch andersrum, wie ich dachte.
Ja, also ich hätte gedacht, vielleicht Letterbox-Funde 2 oder 3, hätte wesentlich mehr Open-Caching-Funde gedacht und dass ich da nicht so viel nimmt zwischen Open-Caching und Geocaching komme, aber es war doch ein rechter Abstand da drin.
Ja, du hast ja die Seite auch erwähnt, diese deutsche Seite Letterboxing Germany Info. Das heißt also, das Letterboxing, früher war es ja auch ohne Internet und jetzt stehen die wenigstens auch im Internet drin, so ähnlich wie Geocaching.com. Man kann sich auf einer Karte die Letterboxen raussuchen, also ganz ähnlich, und ich glaube, dass das die Sache schon noch ein bisschen am Leben erhält.
Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich, denke ich, ja. Gut, gibt es sonst noch etwas, was dir jetzt einfällt zu Letterboxing?
Ja, vielleicht nochmal die Stempel in den Boxen selber. Du hast ja gerade beschrieben, ihr habt euch mal einen eigenen Geocacher-Stempel selber geschnitzt. Mittlerweile haben ja viele Cacher ihre eigenen Stempel oder gestalten die auch selber, um die also praktischerweise in die Logbuchs zu drücken. Manche sogar mit Datum, manche mit einem tollen, netten Bildchen. In der Letterbox selber wäre es auch nach wie vor schön, wenn die Stempel irgendwie einen besonderen Charakter haben. Ich erlebe da in der letzten Zeit oft, dass man halt, klar, es ist einfach, man geht ins Spielwarengeschäft und kauft sich 5 oder 6 so Stempelchen mit netten kleinen Tierchen. Die sind aber nicht sehr individuell, also so ein richtig schön gestalteter Stempel, das fände ich schon immer noch was Tolles.
Ja, so geht es uns leider auch, ja. Da werden ganz irgendwelche Einheitsstempel gekauft mit irgendwelchen Herzchen und Tierchen und das ist alles. Finde ich überhaupt schade. Es ist ja durchaus üblich, diese eigenen Stempel zu haben. Ich bin kein Fan davon, weil sie leider in Filmdosen oder ja, sobald eben ein Logbuch nass wird, verwischen diese Stempel und sind dann nicht mehr lesbar. Das finde ich schon sehr schade. Mir gefällt dieser Hype nicht mit diesen Stempeln und wir schreiben uns immer noch selber mit Kugelschreiber ganz oldschool ins Logbuch. Aber gerade das fände ich schön, wenn Letterboxen wieder ihren alten Stil so ein bisschen zurückgewinnen würden, wenn man sich wirklich einen ganz außergewöhnlichen Stempel anschaffen würde, sowohl in der Letterbox selber, wenn man eine Letterbox verlegt, als auch wirklich einen besonderen Stempel für Letterboxing anlegen würde. Deswegen sehe ich ehrlich gesagt auch das Interesse nicht so groß an Letterboxen. Ich suche sie jetzt nicht unbedingt explizit raus. Sie sind für mich nur ein bisschen abgewandelte Art von Multis und sie interessieren mich eigentlich nicht mehr als auch ein Multi. Suchst du gezielt Letterboxen?
Ehrlich gesagt nicht. Es ist auch, wenn es in der Gegend liegt, wo ich unterwegs bin, gucke ich mir das an, schaue, ob das machbar ist und dann suche ich die Letterbox. Eher gezielt habe ich schon länger vor, mal eine zu legen und es scheitert momentan tatsächlich auch am individuellen Stempel. Da bin ich einfach noch nicht dazugekommen, mir da was einfallen zu lassen. Möchte eben nicht ein Bärchen oder ein Mäuschen aus dem Spielwarengeschäft kaufen. Also da ist was in Arbeit und wenn der Stempel passt und der muss ja dann auch noch da reinpassen, eine gewisse Größe hat, ja, dann werde ich auch selber meine Letterbox legen und mal schauen, wie das ankommt.
Oh, das ist schön. Aber den Stempel muss dann natürlich dann auch besonders sichern, denn die Gefahr, dass der natürlich geklaut wird, ist relativ groß. Hast du da auch schon Vorstellungen, wie sicher du diesen Stempel vertäust?
Ja, die Überlegung gibt es dazu, klar, irgendwie wenigstens mit irgendeinem Draht. Also hundertprozentig sicher wird man es nicht machen können. Ich kann da jetzt keine große Kette oder ein Fahrradschloss dran machen. Immerhin ist das Versteck, was ich im Blick habe, auch relativ klein. Aber irgendwie ein bisschen festmachen kann man es schon. Wenn es die Leute mit Gewalt zerstören, das gilt ja, glaube ich, für viele tolle Caches, dann kann man nicht viel dagegen machen. Wir sind immer noch darauf angewiesen, dass die Leute verantwortungsvoll und freundlich mit unseren Caches umgehen, die wir da legen.
Jo, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben das ein wenig behandelt und können jetzt zum nächsten Thema übergehen. Das ist ganz witzig, ich habe das Thema Coins rausgesucht und habe mir hinterher die Hand an den Stirn geknallt und habe gesagt, ja, was soll denn der Quatsch? Ich habe eigentlich mit Coins überhaupt nichts zu tun. Das Einzige, was mich mit Coins verbindet, ist, dass wir 2011 selbst mal eine Coin entworfen und auf den Markt gebracht haben, nämlich die Allgäuer Geocoin. Seitdem, muss ich aber sagen, ist mein Interesse sehr abgeflaut. Es hat dann auch teilweise Preise angenommen, die ich nicht bereit war, dafür zu bezahlen. Ich finde sie durchaus schön, schaue sie mir auch gerne an, freue mich auch, wenn ich mal wieder eine Coin in einer Dose finde. Schaue dann auch meistens, dass ich sie weiter wandern lasse, was ja der Ursprung dieser Coins eigentlich war, sie nicht zu discovern, sondern wirklich wandern zu lassen. Hoffe dann auch immer, dass ein Zettel mit beiliegt, sodass man gleich auf Anhieb sieht, welche Aufgabe diese Coin hat und ich nicht erst zu Hause dann merke, oh, die hätte eigentlich nach Norden gemusst und wir sind jetzt nach Süden gefahren. Denn man darf nicht immer davon ausgehen, dass man dann ins Smartphone gucken kann in diesem Moment und nachschauen kann, welche Mission hat denn die Coin eigentlich. In letzter Zeit ist immer wieder die Diskussion aufgekommen, wie weit dieser Discover-Wahn um sich greift. Es werden ja teilweise auch schon Listen ausgegeben, auf denen irgendwelche Tracking-Codes draufstehen. Dann wird querbeet einfach mal durchgelockt, die Coins. Und ja, zu diesem Thema wollte ich eigentlich mal fragen, wie du dazu stehst. Sammelst du Coins? Was hältst du von diesem Discovern? Und wie gefällt dir das Ganze?
Also ich bin da auch wieder eher noch am Anfang. Ich denke mal, die Coin wird ja so eine Art Nachfolger vom Travel Bug gewesen sein. Also ein Travel Bug, diese Münze, wo halt irgendeine Riesenpuppe dran hängt. Und dann hat man wahrscheinlich festgestellt, dass die so oft nicht in die Dosen reinpassen. Dann diese schönen Coins, die ich übrigens auch sehr schön finde. Besitze selber eine. die aber nicht auf Reisen gegangen ist. Die ursprüngliche Idee ist, denke ich, auf jeden Fall, dass die Coins auf Reisen gehen sollen und vielleicht auch einen gewissen speziellen Auftrag oder Weg erfüllen sollen. Das hat wohl aber offensichtlich nicht geklappt, denn Coins sammeln ist doch nicht vorgesehen. Also da finde ich die Verbindung zum Geocachen gar nicht.
Ich glaube, die Coin war vor dem Travel Bug da, wenn ich mich nicht recht entsinne, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Sinn der ganzen Sache war es natürlich, die Coin wandern zu lassen mit einer Aufgabe und dann sind die natürlich immer schöner und immer toller geworden. Es kamen ganze Sets raus und dann lag es natürlich nahe, dass man diese Coins dann kauft und sammelt und in schöne Vitrinen zur Ansicht ausstellt. Finde ich an sich auch eine schöne Sache. Allerdings, wie gesagt, haben die teilweise Preise angenommen, wo ich dann nur mit den Augen rolle und denke, das kann es doch nicht wahr sein, dass man da 300, 400, 500 Euro für eine Coin bezahlt. Ich würde sie gerne wandern lassen, aber leider verschwinden diese Coins ja auch sehr gerne, weil sie in irgendeiner Privatbox landen und eben lieber als Ausstellungsstück verwendet werden.
Na, bei den Preisen ja auch kein Wunder. Also verstehe ich natürlich auch, dass sich die Leute die Coins einsammeln. Kann man sagen, dass dieses Coinsystem, was Geocachen betrifft, gescheitert ist?
Nein, wieso? Wie kommst du drauf?
Naja, stell dir vor, ich kaufe jetzt heute eine Coin für 500 Euro, wunderschöne Coin, und tue die so, wie eigentlich das Spiel, die Spielidee ist, leg die in eine Box und sage, die soll jetzt mal nach Kapstadt wandern. Dann dauert es 4 Tage und jemand findet die Coin, tut sie in seine Sammelfolie und da bleibt sie dann auch drin. Das heißt, die kommt nie wieder in eine Box rein, sondern ist dann im Besitz von jemand anders. Dann ist ja doch eigentlich der Sinn des Wanderns hinüber.
Ja gut, aber da wären wir wieder beim Thema von unserer letzten Episode. Das ist Ansichtssache.
Ja, das auf jeden Fall. Aber würdest du eben jetzt eine 500-Euro-Coin aussetzen?
Nee, natürlich nicht. Ganz klar, natürlich nicht. Es gibt bestimmt so ein paar Münzen, die man einfach nicht aussetzen würde, ganz klar. Nee, bestimmt nicht. Aber es ist halt die Frage, was möchte man mit der Coin machen? Möchte man sie wirklich noch wandern lassen? Das macht man das heutzutage noch. Es wird auch eigentlich viel, viel weniger. Und dann lasse ich doch lieber ein Trackable wandern mit irgendeinem Stofftier dran, das dann vielleicht verloren geht und dann weg ist. Oder es gibt ja auch diese kleinen, wie heißen die kleinen, diese Tags oder wie sie heißen, die kosten 3, 4, 5 Euro und die kann man ja auch wandern lassen. Und ich darf dich daran erinnern, so sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Das können wir vielleicht gerade an dieser Stelle mal erzählen.
Das stimmt, ja, das ist eine lustige Geschichte.
Ich hatte nämlich selber so einen kleinen Tag an meiner Handtasche und wir waren auf dem Event in, wie heißt das, Merzenburg in Kaufbeuren. Und dort habe ich dann meinen Tag verloren, habe es aber nicht gemerkt. Und ein paar Tage später wurde dann plötzlich dieser Tag discovered und es stellte sich heraus, dass das der Klauk war und auch du.
Genau.
Und so sind wir eigentlich aufeinander aufmerksam geworden und haben uns hier zusammengerauft, um diesen Podcast aufzunehmen. Und du hast auch meinen Tag discovered.
Ja, das war, wie gesagt, ganz witzig, denn ein paar Tage nach dem Event, ich konnte selber zu dem Event nicht kommen und ein paar Tage später habe ich mich mit Klauk verabredet und wir wollten einfach noch ein bisschen quatschen und die Bedienung kam dann und sagt, wir haben hier so ein Plastikteil gefunden, das gehört bestimmt euch da mit eurem, was ihr da immer so macht. Und ja, dann haben wir eben den TB-Code gesehen und ich dachte, na, das finde ich lustig, discovere ihn und schreibe eben auch rein, hab den sozusagen unterm Tisch in der Kneipe gefunden. Das ist ja durchaus ein ungewöhnliches Discovern und so hat sich das dann ergeben.
Ja gut, dadurch, dass er an meiner Tasche hing, war der Sinn natürlich auch, discovered zu werden und eben nicht auf Wanderungen zu gehen. Ich hätte mich, glaube ich, gewehrt, wenn jemand meine Tasche auf Reisen geschickt hätte. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Tracking-Codes auf irgendwelchen Autos und da ergibt es ja auch Sinn, dass man die unterwegs irgendwie nur discovered und eben nicht in Empfang nimmt und weiter transportiert. Was mich in diesem Zusammenhang auch etwas irritiert, wir haben das zum Beispiel mal in der Schweiz auf einem Mega-Event erlebt. Wir haben unser Auto frühmorgens dort abgestellt, haben den Kofferraum aufgemacht und haben dann im Kofferraum noch unser ganzes Zeug zusammengesucht. Und irgendwann fiel mir ein junger Mann auf, der hinter uns stand und ganz neugierig geguckt hat. Und ich dachte erst, er will was von mir Und habe ihn aber nicht angesprochen, sondern nur neugierig angeschaut, und er hat aber nicht reagiert. Und wir haben da bestimmt noch 10 Minuten gebraucht, bis wir mit unserem ganzen Kladderadatsch fertig waren, und haben dann die Hecktür zugeschlagen. Und in dem Moment hast du gesehen, wie er ganz enttäuscht gemerkt hat, auf unserer Tür hinten drauf ist eben kein Tracking-Code, und er ist dann etwas enttäuscht von dannen gezogen. Und da habe ich mir wirklich an den Kopf gelangt und habe gesagt, ist das der Sinn der ganzen Übung, wirklich drauf heiß zu sein, um so einen Tracking-Code abschreiben zu können?
Ja, also ja, muss ich auch ein bisschen lachen drüber, aber ja, mein Gott, wenn er das sammelt, klar. Aber es ist natürlich eine lustige Geschichte, dass man dann denkt, dass da auf jeden Fall was hinten dran hängt.
Ja, genau. Naja, wie gesagt, es soll jeder machen, wie er es will. Ich persönlich schicke wirklich keine Coins mehr auf Reisen, weil sie verschwinden, weil sie geklaut werden. Und auch, weil ich ein bisschen so die Befürchtung habe, dass dann sehr, sehr viele Discover-Logs vielleicht in meinem Postfach landen. Weißt du zufällig, ob man das abstellen kann? Ich glaube, man kann die Coin nur komplett vom Discovern und vom Locken rausnehmen, aber man kann nicht einfach nur das Discovern abschalten und als Bedingung kann man es, glaube ich, eingeben, aber eben nicht mechanisch. Also man kann es nicht abschalten, dass discovered wird.
Also da weiß ich auch nichts davon, habe auch nichts gefunden. Ich würde, wenn ich das Problem hätte, da ich jetzt keine Coins ausgesetzt habe, habe ich es nicht. Aber ich würde dann letztlich, wenn es mich stört, das würde mich wahrscheinlich auch stören, einfach im E-Mail-Programm einen Filter setzen, wo also alle Discover-Logs, da kann man ja so eine Art Filter setzen, sag immer, wenn es heißt Discover, dann schieb's da und da hin, dass sich die alle dort sammeln und dass also nicht den ganzen Tag das Handy piepst wegen Discover-Logs. Also das wäre so eine Zweitlösung sozusagen.
Wie würdest du in diesem Fall verfahren, wenn du ganz genau weißt, derjenige hat diese Coin niemals in der Hand gehabt, discovert sie aber? Wäre dir das egal oder würdest du dich drüber ärgern?
Es kommt auf die Menge drauf an. Das ist jetzt dasselbe wie die Diskussion, ob ich sämtliche physischen Logs kontrolliere und alle die rauswerfe, die also nicht gelockt haben. Das macht man also auch vielleicht bei einem aufwendigen Geocache, der seltene Funde hat. Da schaue ich schon danach. Aber ich habe auch Filmdosen in München liegen. Da kommen jeden Tag 10 Logs rein. Da ehrlich gucke ich auch nicht danach, ob da jeder wirklich drin steht.
Okay. Gut, fällt dir noch zum Thema Coins etwas ein?
Naja, vielleicht letzte nette Geschichte. Wie gesagt, wir haben eine Coin mit einem TB-Code drauf hier zu Hause, die nicht auf Wanderung ist. Und im Sommer gab es in Memmingen ein Event und meine Tochter ist ganz fleißig am Henna-Tattoo malen. Und dann hat sie mir also einen TB auf die Wade gemalt. Die musste also auch rasiert werden vorher, damit man da überhaupt das drauf machen kann. Und damit bin ich dann zum Event und da lagen dann auf dem Tisch eben die ganzen TBs, Berge von TBs, und ich musste mich dann also auf diesen Berg drauflegen und die ganze Damenwelt, die von der rasierten Wade verzückt war, haben das dann also alle fotografiert und später discovered. Also ein lebender TB.
Sehr schöne Geschichte. Ich bin allerdings froh, dass du dir nicht ein richtiges Tattoo machen lassen hast und es wirklich ein Leben lang nun tragen musst. Soll es ja auch geben, solche verrückten Menschen.
Nee, ist nicht mein Ding. Dieses Henna ist so nach 2 Wochen ungefähr wieder weg und ist ja so eine indische Tradition. Und dann so als Gag habe ich gesagt, komm, mach das mal und mach das drauf. Ja, war lustig.
Sehr schön. Ja, das ist auch meine Idee. Gut, dann würde ich sagen, wir haben wieder zum Thema Events etwas beizutragen.
Ja, es tun sich schon eine Menge Events auf. Ostern steht vor der Tür, obwohl jetzt gerade Weihnachten vorbei ist. Ich war noch nie auf einem Dönerstag, muss ich gestehen. Aber die Dönerstage purzeln wieder rein. Wie sieht's da aus? Was gibt's da alles?
Okay, alle habe ich jetzt nicht im Überblick, aber da wir selbst eins veranstalten, und zwar in Kempten, kann ich wenigstens darüber berichten. Wir treffen uns nämlich am 24. März, ist das, glaube ich, wenn ich richtig liege, um 17.30 Uhr im Rathaus Kebab in der Kronenstraße 23. Dort waren wir auch letztes Jahr schon zum ersten Mal und es hat uns da so gut gefallen, dass wir auch dieses Jahr dort wieder einkehren wollen. denn es ist eine Location, die einen großen Gastraum bietet und da können auch zahlreiche Geocacher bei schlechtem Wetter unterkommen. Und das hatten wir letztes Jahr. Es hat wirklich wie aus Eimern geregnet und es war sehr kalt. Und so war die Location doch dieses Mal ein bisschen besser gewählt als die Jahre zuvor, wo kaum Platz im Inneren des Gastraums war. Die GC-Nummer des Dönerstags in Kempten lautet GC69MCY und wir würden uns natürlich freuen, wenn zahlreiche Geocacher erscheinen würden.
Ja, ich werde es versuchen. Wie gesagt, ich war noch nie auf einem. Das hat bestimmt einen Grund. Das liegt an meinem Beruf der Musik und um Ostern rum gibt es eben viel Musik und es war immer an einem Donnerstag eine Probe. Dieses Jahr steht noch nichts drauf. Ich habe mich mal angemeldet, aber ob es klappt, kann ich noch nicht versprechen. In Kaufbeuren, wo ja meine Homezone ist, gibt es auch einen Dönerstag, auf den ich auch gerne gehen möchte. Vielleicht schaffe ich auch beides hintereinander. Sitzt ihr da immer auch länger als angegeben?
Ja, auf jeden Fall. Also letztes Mal sind wir, glaube ich, erst so kurz vor 9 wieder rausgekommen und es ist auch immer recht gemütlich und ich habe es ja gesagt, wir sind diesmal drinnen wieder und da kann man sich dann doch länger aufhalten, als wenn man draußen in der Kälte und im Regen stehen muss. Wie ist das? Hast du gerade zufällig die GC-Nummer von Kaufbeuren vor dir liegen?
Hab ich verschwitzt rauszusuchen, aber ich glaube, wenn wir es in die Shownotes reintun, dann dürfte es auch jeder finden.
Okay, super. Und dann hätten wir natürlich auch wieder Cash-Empfehlungen. Möchtest du anfangen?
Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Es ist ja momentan ein bisschen schwierig. Es ist Winter, im Allgäu liegt momentan auch Schnee. Und ich hatte einiges im Kopf, wo ich dann immer sagen musste, nee, geht nicht aus diesem Grund oder jenem Grund. Aber man könnte doch mal das Pentagramm besuchen. Pentagramm ist ein Tradi, ist ein Geocache von DozentX, hat 88% Favoritenpunkte. Ist eine sehr spannende Geschichte, denn die Sache liegt unter einer Behausung, also auch wenn Schnee liegt, kann man ohne Probleme den Cache finden. Die Dose ist riesig groß. Es gibt einige Aktionen, die man da ausführen muss, um die Dose dann aufzubringen. Es ist eigentlich nicht die Dose, sondern ein größeres Behältnis. Man wird schon wirklich sehr erstaunt sein, was man davor findet. Man muss auf jeden Fall das Listing genau lesen bei so einer Geschichte, dass man also auch alles dabei hat, was man da braucht. Macht sehr viel Spaß und ist eine technische Sache. Das heißt also, da ist Elektronik dahinter und ich habe nochmal beim Owner nachgefragt, funktioniert auch jetzt im Winter noch alles ganz gut. Will natürlich wieder nicht zu viel verraten, aber es gibt, wie gesagt, mehrere elektronische Geschichten, die man dort ausführen kann. Man kann ein bisschen knobeln, ein bisschen rätseln, ein bisschen was dran basteln und am Ende, wenn man es geschafft hat, dann gibt es natürlich eine elektronische Überraschung und die Dose kommt zum Vorschein. Vorbildlich gelockt übrigens als Regular-Dose, denn die eigentliche Dose hat eben eine ganz normale Größe mit Logbuch und man kann ein paar TBs und Coins reinlegen. Die Ummantelung ist natürlich viel, viel größer, wäre ein Large, aber es muss ja die Dosengröße des Logbuchs angegeben werden. Es ist ein Riesenspaß, liegt in der Nähe von Markt Oberdorf, zwischen Markt Oberdorf und Elbsee. Ich würde dringend empfehlen, von Markt Oberdorf aus die Sache anzugehen, vom Elbsee aus durch den Wald, durchs Moor. Da gerät man in die Irre und der Förstermarkt ist dort auch nicht so besonders. Also von Markt Oberdorf aus angehen, ist auch beschrieben. Das Pentagramm vom Dozent X, eine tolle Sache für Premium-Members ausgeschrieben.
Das klingt echt super. Das klingt richtig, richtig interessant. Super. Ich habe ein bisschen weiter gucken wollen, denn mir ist im vergangenen Jahr eine Dose über den Weg gehüpft während unseres Urlaubs und an die erinnere ich mich heute noch so sehr und so gerne zurück, dass ich das gerne heute mal aufführen möchte. Dieser Cache liegt ganz oben im Norden und wir haben ja auch norddeutsche Hörer und für die wird das jetzt wahrscheinlich besonders interessant sein. Die Dose liegt zwischen Bremerhaven und Stade. Und heißt Y, der ist mein erster Catch Y. Also da hat sich jemand den Spaß gemacht, mal seinen ersten Catch zu legen und das ein bisschen aufs Boxhorn zu nehmen, also ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Die Dose ist ein Tradi, ist auch für Basic-Members erreichbar und hat inzwischen 332 Favoritenpunkte. Das Besondere daran ist, man braucht viel Feingefühl, man hat sehr viel Spaß, wenn man aufwendige Basteleien mag. Wer zum Beispiel an einem TB-Hotel stehen kann und dort minutenlang diese schön gemachten Zimmerchen, liebevoll gestalteten Zimmerchen anschauen kann, für den ist auch dieser Cache gedacht. Also ich stand bestimmt eine halbe Stunde davor und habe jedes einzelne Detail ganz genau angeschaut, während mein Herz allerliebster versucht hat, an die Dose ans Logbuch zu kommen. Und ich konnte mich gar nicht richtig darauf konzentrieren, auf die Arbeit, denn ich habe das wirklich ganz, ganz toll gefunden und es hat mir richtig gut gefallen. Man muss logisch denken, Schritt für Schritt denken, dann ergibt sich der nächste Schritt eigentlich ganz von alleine. Die Dose liegt auf dem Grundstück des Owners, der einen aber glücklicherweise in Ruhe lässt. Ich mag es nicht, wenn man beobachtet wird beim Kniffeln und beim Rätseln. Und der nette Mann ist ein sehr, sehr umgänglicher Typ und kam auch kurz vorbei und hat uns aber in Ruhe gelassen, hat uns zugerufen, wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch, und hat uns dann selber und alleine weiterrätseln lassen. Und das fand ich sehr gut, denn wie gesagt, ich mag es nicht, wenn man mir im Nacken hockt. Die Dose ist fantastisch gemacht, liebevoll. Es ist ein Tradi, es ist eine Large, glaube ich. Moment. Ja, eine Large. Und wer mal in der Nähe dort oben ist oder dort lebt, der sollte sich das auf jeden Fall geben. Die GC-Nummer ist GC4T9BM.
Ja, und ich habe ja auch meine GC-Nummer wieder vergessen, aber das lerne ich schon noch, bin ja noch am Anfang. Also das Pentagramm hat die GC-Nummer GC5T4Q8. Mir scheint, dass wir beide Tradis mögen, an denen man ein bisschen rumbasteln muss, bevor man rankommt.
Ja, wie gesagt, ich finde auch aufwendige Bastelarbeiten finde ich sehr, sehr schön und mag das einfach. Und kann man sich ja auch ein bisschen an den Favoritenpunkten orientieren. Und sowas legen wir immer wieder mal ein, auch wenn wir in Urlaub fahren. Das haben wir ja letztes Jahr gemacht, als wir Richtung Bremerhaven zum Mega gefahren sind, haben wir im Vorfeld auch geschaut, was es da so gibt. Und da sind wir eben auf diesen Cache gestoßen und waren dann ganz begeistert, dass wir so ein Highlight machen durften. Gut, wir wären dann so ziemlich am Ende. Hast du noch was?
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, diesen Cache, den du gerade empfohlen hast, du hast ja gesagt, der liegt in der Nähe von Bremerhaven, stimmt das?
Ja.
Da kommt mir noch was in Sinn. Ich muss mal schauen, ob denn unser Hörer, der Micha, der kommt nämlich aus der Gegend Bremen, Bremerhaven, so grobe Richtung, wenn er denn immer noch da ist und Geduld hatte zu warten. So ein kleiner Insider hatte mich kürzlich nämlich auch mit einem Audiokommentar etwas länger warten lassen, denn wir haben einen Audiokommentar vom Micha bekommen. Und wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, hören wir uns den jetzt mal gemeinsam an.
Oh ja, gerne.
Hallo, liebe Dotti. Hallo, lieber Christian. Hier ist der Micha von Making Tracks. Ich habe gerade eure letzte, die aktuelle Ausgabe vom Allgäuer Geocaching Podcast gehört und habe mir gedacht, jetzt kann ich mich endlich mal revanchieren. Der Christian ist ja auch begeisterter Audiokommentator bei diversen Podcasts und da habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich mal keinen Kommentar, sondern schreibe einen Audiokommentar. Ach, ich wollte das schon immer mal sagen. Ja, liebe Dotti, ich glaube, da hast du gut dran getan, dass du den Oboman mit in dein Team geholt hast. Mit ihm hast du ja nicht nur einen begeisterten Geocacher, sondern jemanden, der eine wirklich äußerst angenehme Stimme hat und wirklich ein ruhiger Pol ist. Ich habe die Ausgabe mit Freude gehört, auch wenn ich wohl leider nicht sehr häufig in meinem Leben in die Ecke im Allgäu kommen werde, aber desto trotz habe ich den Podcast gerne gehört. Ja, jeder geht cachen, wie er mag. Meine wilden Zeiten sind schon lange, lange vorbei. Es gibt Zeiten, da lasse ich mir nachsagen, dass ich wohl nur noch Event-Cacher bin. Das heißt, dass ich mir meine Punkte nur noch über Events hole, die ich super gerne besuche. Ich habe in absehbarer Zeit, nämlich am 25. Januar, das ist ja nicht mehr so lange hin, mein 8-jähriges Jubiläum. Tja, 8 Jahre Geocachen sind schon. Im ersten Jahr, ja, wie bescheuert, also fast meinen Job riskiert. Ich habe meine Termine so gelegt, dass ich an Dosen kam, die ich nicht hatte, dass ich die Statistik wie ein Bescheuerter gepflegt habe. Ich wollte die 81er Matrix voll haben. Ich habe mir Kletterzubehör gekauft, ich habe mir ein Schlauchboot gekauft. Ja, es ging sogar so weit, dass ich tauchen gegangen bin und viele, viele Kilometer mit dem Auto gefahren habe und Cachen nicht mehr aus meinem Kopf rauszudenken war. Im Laufe der nächsten Jahre wurde das alles ein bisschen ruhiger und gesitteter. Heute, ich mache es immer noch gerne, aber nicht mehr so intensiv wie früher. Und ja, Christian, auch ich weiß diese Dosen an einer Parkbank zu schätzen. Denn wenn man so wie ich auch beruflich jeden Tag viele, viele Kilometer unterwegs ist und manchmal eben halt zwischen seinen Terminen etwas Zeit ist, hat man sich früher vor dem Geocachen bei McDonald's reingesetzt, hat irgendwie vielleicht sogar die doofe Bildzeitung gelesen oder eben halt irgendwas anderes gemacht, in der Weltgeschichte rumgeguckt, einen Hamburger gegessen, eigentlich nur um die Zeit zu überbrücken. Und das nutze ich heute immer noch gerne, um eben schnell mein Handy zu zücken. Und ja, ich habe natürlich ein GPS, aber so für diese kleine Dose am Wegesrand nutze ich auch schon mal mein iPhone. Das GPS da drin ist doch relativ genau und bei diesen einfachen Tradis für mehr Zeit ist bei mir leider so eine Pause dann zwischen den Terminen ja auch nicht. Und da gucke ich dann einfach mal, liegt hier was in der Nähe? Und wenn da was, so wie der Christian gesagt hat, so in 500 bis 1000 Meter Entfernung liegt, dann laufe ich da schon mal ganz gerne hin. Das mit dem Loggen, das ist bei mir so eine Sache. Das ist so ganz sporadisch. Also ich glaube, oh, wann habe ich denn das letzte Mal geloggt? Ich müsste direkt gucken. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Das ist schon eine ganze Weile her. Zwischendurch die Dosen, die ich dann mache, nehme ich mir immer vor, logste die nach und dann vergesse ich es wieder. Und irgendwann bin ich dann wieder so weit, dass ich sage, so wichtig ist das auch nicht. Punkte sind mir schon lange nicht mehr wichtig. Ja. Was allerdings zur unangenehmen Folge hat, dass ich auch manches Mal zweimal an einer Dose bin. Dann bin ich wieder in der gleichen Gegend, werf mal wieder mein Handy an und da steht das Ding natürlich dann als nicht gelockt da drin und ich kann mich nicht erinnern, ich bin über 50, vergesslich, ihr kennt mich, ja, und schon renne ich ein zweites Mal hin und wenn ich dann die Dose in der Hand habe, dann denke ich, komisch, irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor und wenn das Logbuch noch nicht so alt ist, dann blätter ich da mal drin rum und manches Mal ist es tatsächlich so, ach Mensch, der Louis Cipher, der steht ja schon im Logbuch, aber ist nicht so wichtig. Auch in dem Fall habe ich mich kurz bewegt, bin ein bisschen an der frischen Luft gewesen und alles ist gut. Jeder spielt das Spiel nämlich so, wie er es mag. Die Community-Anteile allerdings, die weiß ich auch mittlerweile sehr zu schätzen. War es doch früher so, dass ich am liebsten wirklich alleine losgegangen bin, außer es gab so, naja, zum Beispiel zu Himmelfahrt, gab es unser berüchtigtes Himmelfahrtskommando. Da habe ich mich mit einigen Leuten aus Nordfriesland und jemanden aus dem Speckgürtel Berlins immer getroffen und dann sind wir 3 Tage lang wirklich cachen gewesen. Lost Places, lange Wanderungen, vielleicht Earthcache-Touren und solche Geschichten. Und da hatten wir eigentlich immer mehr Spaß daran, eben diese 3 Tage zusammen zu verbringen. Und auch da, die Dosen wurden immer mehr zur Nebensache, sondern der Weg war das Ziel und natürlich auch das Zusammensein. Man sieht sich höchstens 2-3 Mal im Jahr in dieser Kombination. Und das habe ich immer sehr, sehr genossen. Leider ist aus verschiedenen Gründen, der eine hat angefangen, ein Haus zu bauen, der andere hat sich beruflich verändert, dann wiederum jemand hat das Hobby Hundesport für sich entdeckt und fängt an mit der Ausbildung seines Hundes und ja, so ist es dann leider im letzten Jahr auf der Strecke geblieben und das hat mir schon sehr gefehlt zum Beispiel. Wir hoffen für 2016, dass wir dieses Vorhaben wiederbeleben können. Ja, und sonst, wie gesagt, ich mag gerne Multis mittlerweile. Auch da geht es mir so wie Christian. Am Anfang meiner Karriere, in Anführungsstrichen Karriere, habe ich auch viele schnelle Punkte machen wollen und habe dann hier und da die Tradirunden und sogar Powertrails, die ja so verschrien sind, habe ich einige gemacht, um eben halt mein Punktelevel zu halten. Mittlerweile sind das alles Dinge, die mir nicht mehr so wichtig sind. Wie gesagt, eine schnelle Dose am Wegesrand nehme ich gern mal mit. Ich mache sicherlich auch eine Tour auf einer Wanderung, wenn ich zum Beispiel in meinem Wochenendhäuschen im Harz bin und dann alleine durch den Harz stapfe, mache ich meine Wanderroute eigentlich auch nach entweder den Stempelstellen von der Harzer Wandernadel oder eben halt auch nach den Tradis, damit man so ein Ziel hat, damit man nicht einfach planlos durch den Wald rennt, sondern eben halt so ein bisschen, der nächste Punkt ist da und von da aus geht's dahin. Was ich überhaupt nicht mag, ist aber auch diese extremen Rechenaufgaben. Fenster abzählen, hat der Christian gesagt, oder Torpfosten zählen oder was auch immer und sich dann womöglich bei schlechtem Wetter auch hinter einen Baum setzen und aufwendige Puzzles zu machen, und das ist überhaupt nicht meins. Da bin ich eher so einer Oldschool-Cacher. Ich mag es gerne, viele Stationen, gerne 20 Kilometer lang auf einem Multi, aber ich möchte dann halt nur einen Hinweis mit Reinkoordinaten finden, möchte die in mein GPS eingeben und dann geht's weiter. Nachtcaches habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die werden hier bei uns leider immer weniger. Früher war ich auch begeisterter Anhänger davon. Aber mittlerweile ist es ja alles äußerst schwierig, einen vernünftigen Nachtcache zu gestalten. Und ich glaube, das schreckt hier bei uns in der Gegend auch viele, viele Verstecker halt ab, da etwas Neues zu kreieren. Klettern ist mittlerweile auch nicht mehr meins. Also, mit dem Auto bis unter den Baum fahren, die Pilotschnur einwerfen, Baum hoch, loggen, Baum wieder runter, mit dem Auto wieder weg. Also da ziehe ich mittlerweile eine schöne Wanderung dem Ganzen vor. Ja, in diesem Sinne, mehr wollte ich eigentlich gar nicht loswerden. Ich freue mich unheimlich, dass der Oboman den Weg zur Dotti gefunden hat. Die Hörmupfel, weißt du, Dotti, bin ich ja selber begeisterter Dauerhörer. Höre ich jede Folge, rutscht sofort im Podcatcher bis nach oben, wird also innerhalb der nächsten 24 Stunden nach Erscheinen sicherlich sofort gehört. Dein Geocaching-Quickie, weißt du, haben wir uns auch mal drüber unterhalten, fand ich nicht so schön, sage ich mal, weil die Höflichkeit ist so gewährt. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich dazu sagen würde, das Ding finde ich richtig scheiße. Aber diese Konstellation, wie sie jetzt ist, auch wenn es nicht meine Gegend ist, ihr seid jetzt fest in meinem Podcatcher abonniert und ich freue mich auf weitere Ausgaben von euch beiden. Ich glaube, das kann eine schöne Geschichte werden. Wie gesagt, ich bin dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß bei der Ausarbeitung der nächsten Podcasts und ich bin sehr gespannt, was von euch noch so kommen wird. Viele Grüße an das Team, Dotti und Christian. Bis bald, euer Micha von Making Tracks.
Ja, danke Micha, das ist also wirklich eine tolle Überraschung. Vielen, vielen Dank.
Ich kann mich nur anschließen, das war wirklich eine Überraschung, als die Meldung reinkam, dass eine Audiodatei für uns zur Verfügung steht, war ich schon ganz hibbelig und habe mich auf den Abend gefreut, als ich die Datei dann runtergeladen habe. Herzlichen Dank dafür, ich fand es echt super.
Ja, also ich würde sagen, das war ja nicht ein Audiokommentar, sondern das war schon eine ganz privat gestaltete Making Tracks Folge. Das komplette Cacher-Leben in 10 Minuten einmal abgespult. Wirklich interessant, spannend. Die Stimme von Micha ist klasse. Ich habe mich auch in vielen wiedergefunden, was er da erzählt hat, was das Cachen betrifft. Und ja, nochmal große, große Freude. Herzlichen Dank. Und vielleicht kriegen wir ja sowas wieder, auch von jemandem anders. Muss vielleicht nicht immer 10 Minuten sein, aber für uns ist es doch echt spannend, sowas auch.
Ja, genau. Und die Audiokommentare, die zukünftig kommen, die können wir dann auch weiter vorne platzieren, oder?
Auf jeden Fall. Das war, wie gesagt, ein Insider. Hat mich der Micha 2 Stunden warten lassen und hier waren es nur knapp 30 Minuten. Ich glaube, das hat er gepackt.
Ja, der Spaß sei dir gegönnt. Okay, dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommentieren und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das auch weiterhin macht und uns fleißig Feedback gebt und auch nächste Woche wieder reinhört. Ich verabschiede mich bei unseren Hörerinnen und Hörern und auch bei dir, Christian. Servus!
Ja, servus Dotti und servus liebe Zuhörer hier aus dem Allgäu in die ganze Cacher-Welt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!